Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ist Klüger nicht weniger Podcast. So schön, dass du dabei bist. Wir haben ja letztens eine Podcast-Folge gehabt über unterschätzte Lebensmittel für deine Abnahme. Kartoffeln waren ja unter anderem dabei gewesen. Und in diesem Zuge haben wir schon relativ viel über den glykämischen Index und über die glykämische Last gesprochen. Und beim Recherchieren dachte ich mir so, es ist mal an der Zeit, eine Podcast-Folge genau darüber zu machen. Eine Podcast-Folge, die sagt, was ist der glykämische Index überhaupt? Was ist das Ganze mit dieser Insulinauswirkung überhaupt? Was bedeutet das für uns? Was heißt jetzt die glykämische Last? Was ist der Unterschied? Und was sind letztlich meine Empfehlungen? Deswegen kommt hier jetzt die passende Podcast-Folge dazu. Okay, und ich würde sagen, das hier bleibt eine reine Info-Podcast-Folge, deswegen starten wir einmal direkt rein mit dem glykämischen Index. Zunächst einmal, was heißt glykämisch überhaupt? Das ist ja irgendwie so ein komischer Fachbegriff. Glykämisch heißt letztlich die Wirkung von Glucose, also dem kleinsten Kohlenhydratbaustein, auf den Körper. Und hier, gerade wenn wir über den Index sprechen und über die Last und so weiter, ist damit vor allem der Anstieg des Blutzuckerspiegels und die darauf folgende Insulinausschüttung gemeint. Also, wenn wir Kohlenhydrate essen, dann werden die durch unsere Verdauung zunächst in die kleinsten Kohlenhydratbausteine verwertet, also in die Glucose. Dann kommt diese Glucose dann ins Blut, der Blutzuckerspiegel steigt an. Und dadurch wird Insulin ausgeschüttet, um diesen Zucker aus dem Blut eben in die Zellen zu verwerten, grob gesagt. Okay, das heißt also glykämisch. Und wann und warum hat man dann letztlich den glykämischen Index erfunden? Der glykämische Index stammt aus den 1980ern, zumindest laut meinen Recherchen, und er zeigt grob das Ausmaß des Blutzuckerspiegels nach dem Essen von verschiedenen Lebensmitteln an. Denn man hat schon damals festgestellt, dass nicht jede Kohlenhydratquelle gleich auf den Blutzuckerspiegel wirkt. Also wenn du Nudeln isst, wenn du Brot isst, wenn du Süßigkeiten isst, wenn du Eis isst oder auch wenn du eine Wassermelone isst, ist der, alle enthalten zwar Kohlenhydrate, aber die Wirkung auf den Blutzuckerspiegel war bei jedem Lebensmittel irgendwie anders. Und damals wollte man nachvollziehen, wie hoch ist denn die Wirkung von welchem Lebensmittel auf welchem Blutzuckerspiegel. Also, und wenn man das Ganze mal so ein bisschen wissenschaftlich vergleichen wollte, hat man dann diesen Index erfunden. Also man wollte die Wirkung von verschiedenen Kohlenhydratquellen auf dem Blutzuckerspiegel wirklich mit einem konkreten Wert miteinander vergleichen können und hat dann eben gehofft, dass man daraus auch gezielte Empfehlungen für Ernährungsumstellungen oder gerade auch so ernährungsmitbedingte Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes daraus formulieren könnte aus diesem glykämischen Index. Als Referenzwert, jetzt kurz einmal, wie dieser glykämische Index jetzt aufgebaut ist und was der aussagt, man hat als Referenzwert 50 Gramm Glucose genommen und die einfach als 100% festgesetzt. Also man hat einfach gesagt, so, wir haben hier den Wert 100 und das sind 50 Gramm Glucose. Und mit dieser Referenz hat man dann andere Lebensmittel verglichen. Das heißt, man hat diese 50 Gramm Glucose genommen und 50 Gramm Kohlenhydrate aus einem Vergleichslebensmittel genommen. So. Dann hat man quasi Teilnehmer diese 50 Gramm Glucose essen lassen, an einem anderen Tag die 50 Gramm Kohlenhydrate aus dem Vergleichslebensmittel und dann festgestellt, wie unterschiedlich waren die Wirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Je höher dieser Wert dann letztlich ausgefallen ist, desto höher war dann auch der glykämische Index, der daraufhin festgelegt wurde. Alles bis 55 wurde als niedrig festgelegt. Zwischen 56 und 69 war eine mäßige Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Und bei allem ab 70 hat man gesagt, okay, das ist hoch. Das ist eine hohe Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Das hat eine hohe Insulinantwort etc. Und ich gebe ja an dieser Stelle mal so einige Werte, die ich gefunden habe. Cornflakes hat zum Beispiel einen glykämischen Index über 80, damit hoch. Wassermelonen haben einen von 72, ist also ebenfalls hoch. Weizenbrot hat einen glykämischen Index von 70, Vollkornweizenbrot ebenfalls von 70, gebackene Kartoffeln einen von 85, also extrem hoch, gekochte Kartoffeln hingegen einen von 56 und ich kann an dieser Stelle schon mal spoilern, auf diese Unterschiede kommen wir gleich noch zu sprechen, und weiße gekochte Spaghetti einen von 44, also niedrig. Heißt das jetzt, dass man zum Abnehmen oder generell, wenn man seine Insulinantworten niedrig halten will, dass man lieber weiße gekochte Spaghetti als Wassermelone essen kann? Und an dieser Stelle kommen wir auf einige Probleme zu sprechen, die der glykämische Index nun mit sich bringt. Denn ein Hauptproblem ist der Vergleich mit den 50 Gramm Kohlenhydraten aus dem Vergleichslebensmittel. Also nochmal zur Erinnerung, wir haben 50 Gramm Glucose mit 50 Gramm Kohlenhydraten aus dem Vergleichslebensmittel verglichen. So. Um 50 Gramm Kohlenhydrate aus einer Wassermelone zu essen, müsstest du allerdings über 600 Gramm Wassermelone essen. Um 50 Gramm Kohlenhydrate aus Kartoffeln zu essen, müsstest du insgesamt 260 Gramm Kartoffeln essen. Anders müsstest du auch 170 Gramm gekochte Nudeln essen, aber zum Beispiel nur 100 Gramm Chips. Der Blutzucker wird natürlich auch dadurch beeinflusst, wie viel du tatsächlich von welchem Lebensmittel gegessen hast. Also die Menge und die Ausgewogenheit spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und isst man wirklich 600 Gramm Wassermelone oder 260 Gramm Kartoffeln auf einmal? Eigentlich eher nicht. Und dann kommen wir deswegen auf die glykämische Last zu sprechen. Die hat nämlich genau dieses Problem mit dem glykämischen Index erkannt und wollte die Portionsgröße berücksichtigen. Man nimmt hier also den GI, also den glykämischen Index, und die Kohlenhydratmenge pro Portion. Und die glykämische Last ist dann letztlich eine einfache Rechnung, die man aus dem glykämischen Index macht. Also sagen wir mal, Weißbrot hat einen glykämischen Index von 70, enthält 14 Gramm Kohlenhydrate pro Portion. Eine Portion sind hier jetzt 80 Gramm. Also rechnet man 0,7 von dem 70er GI mal 14, also 14 Gramm Kohlenhydrate pro Portion, gleich 9,8. So, und damit hat man jetzt wieder, und alle Zahlenfreunde werden sich jetzt hier richtig freuen, man hat wieder einen neuen Wert gefunden. Bei der glykämischen Last bis 10 sagt man, dass diese niedrig ist. Bei einer glykämischen Last von 10 bis 20 ist die Wirkung wohl mäßig und ab 20 sagt man, okay, die glykämische Last ist hier ziemlich hoch. Würden wir also jetzt Weißbrot nehmen, wäre diese glykämische Last also bei 9,8 so gerade noch so niedrig, eigentlich schon eher mäßig. Es gibt allerdings weitere Probleme von dem glykämischen Index und auch von der glykämischen Last. So. Und darauf möchte ich jetzt mal zu sprechen kommen und letztlich auch die Frage beantworten, wie ernst man eigentlich den glykämischen Index nehmen sollte. Also es gibt verschiedenste Einflussfaktoren auf den glykämischen Index eines Lebensmittels und in meiner Recherche bin ich auch auf viele verschiedene Tabellen mit vielen verschiedenen Werten des Lebensmittels gestoßen, auch des gleichen Lebensmittels gestoßen. Also Wassermelone hatte immer verschiedene GI-Werte, also jetzt nicht super mit einem super riesigen Unterschied, aber mal waren es gefühlt 80, dann waren es irgendwie 75 und dann war es 72 und dann waren es eben 60. Also man hat da nicht so diesen einen Wert gefunden und bei sämtlichen Lebensmitteln, bei Weißbrot, bei Kartoffeln eigentlich genau dasselbe. Also insgesamt relativ verwirrend und ich möchte an dieser Stelle so ein paar Grundsätze mitgeben, die erklären, warum Lebensmittel oftmals verschiedenste GI festgesetzt haben. Also Grundsatz Nummer 1, je verarbeiteter das Lebensmittel ist, desto höher ist grundsätzlich auch der glykämische Index. Dazu zählt übrigens auch das Kochen. Also je länger die Garzeit, desto mehr Zellwände von der Zelle des Lebensmittels werden zerstört. Die Kohlenhydrate können dann leichter aufgenommen werden. Das heißt, es ist alles schneller im Blut verfügbar. Der Blutzuckerspiegel steigt an, Insulin wird dadurch ausgeschüttet. Aber auch Pürieren und Entsaften ist ein Teil der Verarbeitung. Also hat Apfel einen niedrigeren GI als Apfelmark und Apfelmark wiederum hat einen niedrigeren GI als Apfelsaft. Apfelsaft hat also den höchsten GI und letztlich stammt ja alles aus dem Apfel, aber der Apfelsaft ist natürlich das viel verarbeitetere Lebensmittel als der reine Apfel, deswegen hat Apfelsaft einen höheren GI. Grundsätzlich kann man auch sagen, je mehr Ballaststoffe, Fett oder Protein ein Lebensmittel hat, desto niedriger ist der GI. Das heißt eigentlich, je niedriger der Kohlenhydratanteil eigentlich letztlich ist. Und was auf den GI ebenfalls passiert ist, dass ein paar schlaue Lebensmittelhersteller damals einfach Zucker durch Fructose ausgetauscht haben. Und Fructose ist ein anderes kleines Kohlenhydratbaustein, also ein Einfachzucker, ähnlich wie Glucose. Übrigens, ein Glucose- und ein Fructosebaustein ergeben die Saccharose, der klassische Haushaltszucker. Genau, also manche Lebensmittelhersteller haben dann einfach die Glucose reduziert, mehr Fructose hinzugefügt. Dadurch ist der glykämische Index niedriger geworden, weil Fructose eben kein Insulin braucht, um verstoffwechselt zu werden. Das macht das Ganze aber nicht gesünder, weil Fructose mehr durch die Leber verstoffwechselt wird. Übrigens habe ich auch noch eine Podcast-Folge zum Thema Fruchtzucker, Fructose. Wenn ich dran denke, verlinke ich die einmal in den Shownotes. Also es ist insgesamt keine gesündere Wahl, einfach mehr Fructose statt Glucose zu essen. Und das hat zwar den GI verringert, aber das Lebensmittel insgesamt nicht gesünder gemacht. Und es war auch nicht mehr abnehmtauglicher und es war auch nicht unbedingt diabetikerfreundlicher und so weiter und so fort. Und letztlich denkt man, dass die glykämische Antwort sogar auch individuell sein kann. Also beim einen steigt der Blutzuckerspiegel, nachdem man eine Pizza gegessen hat, schneller an und bei dem anderen anscheinend nicht so. Also warum das so ist, hat man noch nicht wirklich feststellen können. Man weiß aktuell nur, dass dem irgendwie so ist, dass der eine irgendwie mit Pizza auf eine schnellere Glukoseantwort reagiert und der andere nicht so sehr. Und das macht natürlich das macht es natürlich schwierig, einen glykämischen Index so festzulegen, einen Wert von glykämischen Index festzulegen, wenn der eine vielleicht sogar auf eine Pizza oder so viel, viel krasser reagiert als der andere. Deswegen kann ich hier sagen, wie ernst sollte man den glykämischen Index jetzt nehmen? Sollte man alles meinen, was einen hohen glykämischen Index hat, zum Beispiel die Wassermelone, oder sollte man das nur ganz, ganz wenig oder ganz selten essen? Nein, ganz klar. Das Verrechnen für eine ganze Mahlzeit ist nämlich wieder eine andere Sache. Denn wir haben hier bei dem glykämischen Index und ja auch bei der glykämischen Last, haben wir nur die Wirkung eines einzigen Lebensmittels auf dem Blutzuckerspiegel gesehen. Aber wenn du dein Brot mit Marmelade isst, ist die Blutzuckerantwort eine ganz andere, als wenn du dein Brot mit körnigem Frischkäse, ein paar Kürbiskernen und noch etwas Gemüse dazu ist. Also die Antwort auf den Blutzuckerspiegel ist komplett unterschiedlich. Deswegen kann man hier das irgendwie nicht aufs Brot runterbrechen, was das jetzt irgendwie für eine glykämische Antwort hat oder so. Es kommt sehr, sehr viel auf die Menge und die Ausgewogenheit dieser Mahlzeit an. Und deswegen arbeiten wir zum Beispiel bei Abnehmen und Kalorienzählen gar nicht mit dem glykämischen Index oder der glykämischen Last. Es würde das Ganze nur unnötig kompliziert machen und es ist letztlich auch gar nicht so genau, wie man das jetzt auf den ersten Blick denken würde, wenn man jetzt so eine konkrete Zahl sieht. Zum Beispiel ist der glykämische Index bei rohen Spaghetti niedriger als bei gekochten, aber es ist natürlich auch jetzt nicht wirklich alltagstauglich zu sagen, okay, du solltest jetzt also lieber rohe Spaghetti essen als gekochte Spaghetti. Also das Ganze, ja, hat irgendwo auch natürlich seine Grenzen, wie und wo man es anwenden kann. Und für mich ist das Hauptargument wirklich, dass das Verrechnen für eine gesamte Mahlzeit wirklich sehr, sehr umständlich ist. Und wie ich gerade schon eben gesagt habe, es macht einen Unterschied, mit welchem Belag du dein Brot isst. Die Blutzuckerantwort ist einfach eine ganz andere. Es gibt deswegen einen wichtigen Schritt, um die Blutzuckerauswirkung auch zu reduzieren. Und zwar solltest du in einer Mahlzeit eben nicht nur Kohlenhydrate essen. Also da hilft dir auf jeden Fall die Nährwerttabelle, die bei einem Lebensmittel hinten drauf steht. Schau dir die Nährwerttabelle einfach mal von verschiedenen Lebensmitteln an. Schau, wie ist ungefähr die Kohlenhydratmenge, wie ist ungefähr die Proteinmenge, die Fettmenge, die Ballaststoffmenge. Bekomm dann ein bisschen Gefühl für, was ungefähr welche Werte hat und schau drauf, dass du in einer Mahlzeit eben nicht nur Kohlenhydrate isst. Bleiben wir jetzt mal zum Beispiel beim Klassiker Brot mit Marmelade. Das sind beides sehr, sehr kohlenhydratreiche Lebensmittel und da ist die Blutzuckerauswirkung natürlich eine ganz, ganz andere, als wenn du Ballaststoffe und Fett und Protein mit integriert hast. Und ich nehme hier wieder mal das Beispiel von eben, statt Brot mit Marmelade zum Beispiel Brot mit körnigem Frischkäse, da ist zum Beispiel auch Protein drin. Und Kürbiskern, auch Protein und Fett enthalten. Und schon haben wir eine viel ausgewogenere Mahlzeit, die eben nicht nur Kohlenhydrate enthält, sondern auch Fett und Protein. Und wenn du dann zum Beispiel noch ein Vollkornbrot isst, dann sind da auch noch mehr Ballaststoffe drin und dann hast du natürlich auch nochmal eine andere Blutzuckerauswirkung. Oder wenn du noch so ein kleines bisschen Gemüse daneben schneidest, ist die Blutzuckerauswirkung auch nochmal eine andere. Und das ist der Ansatz, den wir sehr grob gesagt jetzt verfolgen. Wir nennen das bei uns die drei goldenen Regeln, so nur drei goldene Regeln, weil Alltagstauglichkeit bei uns sehr, 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 sehr groß geschrieben ist. Gerade wenn wir eben nicht nur Gewicht verlieren wollen, ja, einfach nur um Gewicht zu verlieren, wollen wir Gewicht verlieren? Nein, sondern wir wollen ja letztlich nach dem Abnehmen das neue Gewicht auch halten. Und von daher macht es gar keinen Sinn, im Vornherein sich irgendwas zu unterwerfen, was man sich gar nicht lange vorstellen kann. Das macht langfristig überhaupt keinen Sinn. Das kommt langfristig dann nämlich wieder dadurch raus, dass man dann wieder aufhört, alles zu verrechnen, zum Beispiel mit der Kalorienzähl-App oder mit dem GI, dass man da irgendwie an irgendwelchen Werten rumrechnet oder so. Deswegen kann ich an dieser Stelle auch sagen, mach etwas, was du dir möglichst langfristig vorstellen kannst. Das muss nicht unbedingt sein, dass du jetzt 100 Sachen auf einmal machst. Es ist in der Regel nicht sowas, dass du 100 Sachen auf einmal machst. Fang mit 1, 2, vielleicht auch mit 3 Sachen an. Schau, wie du damit klarkommst. Das können auch ruhig erstmal die Sachen sein, die du dir am besten vorstellen kannst. Bekomm da erstmal ruhig ein gewisses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein dafür, dass es dir gut tut und dass du es auch umsetzen kannst. Und dann bist du vielleicht an einem Punkt, an dem du dir wieder was Neues vorstellen kannst, was Neues vornehmen kannst. Genau. Alltagstauglichkeit, ganz, 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 ganz wichtig. Und der zweite Schritt zur Alltagstauglichkeit übrigens, aufs Hungergefühl hören, lernen. Aber das ist jetzt nicht Thema der Podcast-Folge, sondern ich wollte gerade nur grob sagen, wie wir das bei Abnehmen und Kalorienzählen machen. Klüger essen mit den drei goldenen Regeln. Und aufs Hungergefühl hören lernen. Übrigens öffnen wir unsere Türen zu Abnehmen und Kalorienzählen bald wieder. Der nächste Termin ist vom 20. bis 27. April 2025. Alle Infos findest du in den Shownotes. Und ansonsten öffnen wir Abnehmen und Kalorienzählen so circa 4-mal im Jahr. Und den neuesten Termin oder die neueste Öffnung findest du dann auch immer auf der Webseite veröffentlicht, wann es dann wieder losgeht. Und du kannst dich dann natürlich auch in eine E-Mail-Liste eintragen und dich benachrichtigen lassen, wenn es wieder losgeht. Ja, also das war's schon wieder zur neuen Podcast-Folge von Das klingt nicht weniger. Ich hoffe, du hast in dieser Podcast-Folge sehr, sehr viel mitnehmen können und sehr viel gelernt. Wenn es dir gefallen hat und wenn es dir weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Oder wenn du auf Teilen drückst und diese Podcast-Folge an einen Bekannten oder eine Freundin schickst, mit der du dich vielleicht schon über das Thema glykämischen Index unterhalten hast. Also man kann, wenn du zum Beispiel die Podcast-Folge bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder so hast, kannst du sehr, sehr leicht auf Teilen klicken und dann den Link einfach weiter schicken. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten kannst du auch gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Ich heiße da Milenas Rezept. Wie gesagt, ist nochmal alles in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dann!